Hallo und herzlich willkommen zum Boardcast. Und heute gibt es in dieser Folge eine Neuerung, denn wir werden ein Spiel besprechen und rezensieren, und zwar nur eines heute, und haben aber für dieses Spiel auch eine Fachfrau eingeladen, die zum Thema und zum Inhalt dieses Spiels eine ganze Menge sagen kann und wo diese Inspiration herkommt und um welches Spiel es sich handelt und natürlich wer heute meine Gäste sind, das erfährst du wie immer, wenn du dranbleibst. Ja, ihr wisst es längst, einer meiner Lieblingspodcasts und ein Podcast, den ich wirklich oft und sehr, sehr gerne höre, ist der Brettagoge-Podcast. Und du kennst die Brettagogen, der Chris Greff und der Steff Kessler waren hier schon zu Gast, der Chris mehrfach und auch der Nico Wagner war schon häufiger in diesem Podcast mit dabei. Und er ist auch heute wieder als Mitrezensent von der Partie. Deswegen erstmal ganz herzlich willkommen dir, lieber Nico. Schön, dass du da bist.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Wir haben uns heute mal was Besonderes ausgedacht, zumindest für mich etwas Besonderes, denn das, was wir heute machen, geht ja so ein bisschen zurück auf ein Format, was ihr im Brettagoge-Podcast sehr oft macht, nämlich das sogenannte Team-Teaching, so heißt es bei euch. Das ist ja ein tolles Format. Vielleicht magst du mal ganz kurz erklären, was ihr darunter versteht und was ihr bei euch im Podcast dazu immer macht.
Na, ich mach mal den Brettagoge-Podcast History Crash Kurs. Es war ja ursprünglich ganz am Anfang, 2016, war es ja das Konzept, dass wir sagen, es gibt so viele interessante Themen in Spielen, lass uns da mal drüber reden, wenn wir auch über das Spiel reden. Und dann haben der Daniel ja damals und ich wirklich immer wie, jetzt ganz platt gesagt, wie so ein Schulreferat uns auf das Thema vorbereitet und uns das gegenseitig erzählt. Und als wir dann ein bisschen bekannter wurden, konnte ich auch andere Leute überreden, mit mir Folgen zu machen, irgendwelche Autoren oder Verlagsvertreter aus der Szene. Und dann habe ich das Team-Teaching genannt, wenn die zusammen mit mir dann ein Thema besprochen haben. Und genau sowas möchtest du ja quasi dann heute auch machen. Ich finde es aber sehr nett, dass du als Kompliment sagst, das machen wir heute noch sehr oft. Da kann ich leider, muss ich sagen, nur müde lächeln, meine ich natürlich, weil das ist immer sehr arbeitsintensiv, das vorzubereiten. Und dazu habe ich leider aus verschiedenen Gründen nicht mehr so sehr die Zeit wie früher. Und ich schaffe davon irgendwie nur noch 2-3 Folgen im Jahr. Früher war ja quasi jede zweite Folge so ein Ding. Naja, so ändern sich die Zeiten.
Und wir machen es heute als kleine Reminiszenz natürlich an dieses tolle Format, aber nicht um das Format zu klauen. Aber es hat sich eben ergeben, dass wir zu dem Spiel, was wir gleich besprechen und das gleich auch auflösen, eine Expertin haben, die ich persönlich schon länger kenne, mit der ich auch gerne schon zusammengearbeitet habe, die eben ganz tief in der Thematik drin ist und die wir deswegen dazu geholt haben, dann gesagt haben, komm, wir spielen das mal gemeinsam und haben dann uns zu dritt beziehungsweise zu viert, der Stefan Hanf war auch noch dabei, zusammengesetzt und haben Bierpioniere gespielt, ein Spiel von Thomas Spitzer, und haben dazu passend eine Expertin da, nämlich eine waschechte Biersommelier, und das ist die Inken Küpper von der Bierliebe Mainz. Hallo Inken, schön, dass du auch da bist.
Hallo, herzlichen Dank für die Einladung.
Ja, mega. Vielleicht holst du uns mal in ein, zwei Sätzen ganz kurz ab. Was macht denn eigentlich eine Biersommelier, bevor wir da gleich mit dir noch mal ein bisschen ausführlicher drüber sprechen, aber vielleicht zum Einstieg, was ist eigentlich das Berufsbild einer Biersommelier? Was machst du da genau?
Als Biersommelier vermittelt man zwischen dem Kunstwerk des Brauers das Bier dann eben dem Konsumenten als Verbraucher, die große Kunst des Bierbrauens und den Genuss eines schönen Bieres, dann passend auch zum Essen. Das ist so, ja, kurz gesagt, was wir als Biersommeliers machen.
Und wir haben gemeinsam das Spiel gespielt, Bierpioniere. Einerseits, um natürlich mit dir mal ein bisschen darüber zu sprechen, wie sieht dein Beruf aus? Was machst du als Biersommelier? Und was von dem, was du in der Realität als Teil deines Berufs machst, findet sich denn in dem Spiel tatsächlich wieder? Und ja, bevor wir jetzt gleich ein bisschen tiefer einsteigen in das Thema Bier, schlage ich vor, dass wir uns erstmal einen kleinen Augenblick mit dem Spiel beschäftigen, nämlich Bierpioniere von Thomas Spitzer. Das Spiel ist erschienen im Verlag Spiele Fable. Und wir haben ein Arbeitereinsatzspiel. Das heißt, wir haben ein Spiel, bei dem wir Arbeiterfiguren auf Felder setzen, die uns Aktionen erlauben. Wir können dort Bier brauen, wir können die Brauerei ausbauen, wir haben verschiedene Möglichkeiten, ein eigenes Lager aufzubauen, und wir entwickeln nach und nach unsere Brauerei weiter, können über verschiedene Felder uns Module, eine Maschinenhalle, ein Labor, eine Kühlanlage, einen Fuhrpark dazu holen, können sozusagen unsere Brauerei immer weiter verbessern. Und es gibt ein paar sehr schöne Elemente, denn es gibt ja nicht nur klassische Arbeiter, Nico, sondern ein paar spezielle Arbeiter mit besonderen Eigenschaften, oder?
Ja, in der Tat, da können wir auch gerne gleich drüber reden. Ich wollte nur, bevor wir über das Spiel reden, einmal ganz kurz über den Verlag reden. Entschuldigung, ich finde, das macht sonst, es passt da woanders nicht rein. Ich komme aber gleich auf deine Frage zurück. Spielefable ist echt so ein Verlag, irgendwie, ich kann den bis heute nicht so richtig einschätzen. Also wenn man auf der Messe bei denen ist, man hat immer super nette Gespräche und so. Aber es ist im Prinzip eine Wundertüte, was man dieses Jahr dann an dem Stand sieht. Ich habe noch mal ins Portfolio geguckt. Das sind halt einfach so Sachen wie Space Explorers, Yin Yang, dann war Lines of Lydia, Freshwaterfly, Fantasy Ranch. Das war dieses Spiel, wo es um Springreiten und die Pferdezucht ging. Und jetzt halt eben sowas wie Bierpioniere. Airship City war noch dabei. Ich finde keine Schublade, wo ich den Verlag reinstecken soll. Deswegen immer wieder spannend, was bei denen so neu rauskommen soll. Und jetzt war es halt eben Bierpioniere. Ja, das Besondere habe ich mir auch als allerersten Gedanken aufgeschrieben, als wir gesagt haben, wir wollen darüber sprechen, ist für mich wirklich diese Besonderheit der Arbeiter, dass es an diesem Worker-Placement-Mechanismus ein bisschen was geschraubt hat. Und durch die Mechaniken, die da so drin sind, finde ich, presst es halt wirklich den letzten Tropfen Spannung aus diesem Mechanismus raus. Es ist ja sonst schon immer so, dass ich halt hoffen muss, kriege ich jetzt irgend so einen Ort, auf den ich mich setzen will, zuerst, oder ist der dann vielleicht schon blockiert, oder in anderen Spielen kostet das dann mehr oder so. Also ich muss mir immer gut überlegen, wo setze ich mich hin. Und das macht dieses Spiel hier ganz geschickt, finde ich, dadurch, dass es verschiedene Arten von Arbeitern eben gibt. Zum einen ist der Unterschied besteht zum einen darin, so muss ich vielleicht sagen, dass es unterschiedliche Orte gibt, die ich damit aktivieren kann. Also ich habe einen Laster zum Beispiel als Arbeiter, der kann halt nur spezielle Sachen aktivieren, und dann habe ich auch noch normale Arbeiter, die eine Zahl aufgedruckt haben, die kann ich irgendwo platzieren, und ich habe sogar noch so einen Arbeiter, mit dem ich mich dann bei der Spielerreihenfolge klug platzieren muss, und dass ich an so verschiedenen Stellen im Konkurrenzkampf um die besten Plätze stehe, nämlich eigentlich bei drei Arbeitertypen gleichzeitig. Das, finde ich, macht so ein Maximum an Spannung aus, was ich jede Runde habe, oder?
Absolut. Und es gibt ja noch ein Element, nämlich die Arbeiter, die haben, ja, könnte man sagen, so verschiedene Erfahrungsstufen oder so verschiedene Level als Mitarbeitende der Brauerei. Und die Felder, auf die ich meine Arbeiter setze, die sind nummeriert. Und die Arbeiter haben eine Nummer am Anfang, Level 1 und 2. Und das kann ich hochleveln bis zu 3 oder 4. Und wenn ich meinen Arbeiter auf ein Feld stelle und die Summe aus der Ziffer des Feldes und die des Arbeiters gibt mindestens 6, oder bei manchen Karten kann man das reduzieren auf eine 5 als Sonderfähigkeit oder so, aber mindestens
bei einer Karte.
Bei einer Karte. So kann man sagen. Dann habe ich eben eine Bonusaktion, und je nachdem, wie fortgeschritten meine Ausbildung ist, meine Brauerei ist, habe ich eben einfache Bonusaktionen oder sogar besondere Bonusaktionen, wenn ich also ein besonders findiger Brauereiinhaber bin. Und so habe ich eben verschiedene Elemente, die dieses Arbeiter einsetzen, wirklich auf die Spitze treiben, weil ich einerseits schauen möchte, wo setze ich meine Arbeiter ein, welchen Arbeiter setze ich wo rein, auf dem persönlichen Tableau, den Laster, in der Spielerreihenfolge, auf die Felder, die dann eben noch eine Ziffer haben, um mir diese Bonusaktion zu ermöglichen. Die Bonusarbeiter kann ich auch einsetzen, um eine bestimmte Aktion, die immer am runden Ende beziehungsweise am runden Anfang passiert, wenn nämlich das Bier sich weiter braut, wenn das Bier sozusagen weiter gärt, oder wie da der Fachbegriff ist, das kann uns die Inken gleich verraten. Also da kann ich auch mich entscheiden, auf einen Bonusarbeiter zu verzichten, den dort einzusetzen, damit ich eben mein Bier schneller fertig gebraut bekomme. Und das alles ist in der Summe doch ein sehr schönes, durchaus komplexes, aber nicht kompliziertes Arbeitereinsatzverhalten. Zur Komplexität würde ich vielleicht noch den Satz verlieren. Ich finde das Spiel unwahrscheinlich thematisch, und du kannst alles, was in diesem Spiel passiert, anhand des Themas wahnsinnig gut erklären. Du hast verschiedene Elemente in der Brauerei, die du freischalten kannst. Also am Anfang kannst du nur eine Biersorte brauen und musst dir im Laufe des Spiels über unterschiedliche Aktionen einzelne weitere Biere freischalten, und das auf sozusagen in zwei Stufen. Musst du mich erst eine Schablone von deinem Tableau entfernen und hast dann zwei oder drei weitere Biere, die du dir freischalten kannst, musst dich also entscheiden, welche Biere möchte ich denn eigentlich brauen können. Und die starten immer an einem gewissen Punkt, und erst wenn die Brauerei weiterentwickelt ist, wird das Bier schneller gebraut, wird also schneller fertig. Und ich muss mich wie bei vielen Spielen immer entscheiden, worauf setze ich denn gerade einen Schwerpunkt? Möchte ich meine Punkte eher machen über den Brauereiausbau, oder möchte ich meine Punkte machen, indem ich viele Aufträge erfülle und Bier ausliefern kann. Das kann ich dann tun, indem ich das Bier fertig braue, in meinem Keller lagere. Dann muss ich noch Fässer haben, die ich von außen hole, in mein Fass lage, um sie dann im Keller aufzubewahren, bevor ich dann die Aufträge ausführen kann. Also ist doch eine Vielzahl an Aktionen nötig. Und ich habe bei dem Spiel ganz unterschiedliche Wege, Punkte zu erzielen. Und das ist was, was mir bei diesem Spiel gut gefällt und weswegen für mich auch der Wiederspielreiz so unwahrscheinlich hoch ist, weil ich eben nicht immer die eine Strategie habe, die safe funktioniert, sondern ich entscheide mich eigentlich von Runde zu Runde neu. Worauf setze ich jetzt? Gehe ich jetzt auf den Ausbau der Brauerei? Also möchte ich so ein bisschen an meiner Tradition, an meinem Erbe haben? Möchte ich ein gutes Fundament schaffen für spätere Generationen oder möchte ich einfach schnell viele Biere brauen und die ausliefern? Denn wer zuerst 20 Siegpunkte hat, läutet das Spielende ein, dann wird die Runde noch fertig gespielt und dann wird ausgewertet, wer am Ende des Spiels die meisten Punkte hat. Und ich habe jetzt eine gute zweistellige Anzahl an Partien von Bierpionieren gespielt und habe immer noch Lust auf dieses Spiel und erkläre es auch tatsächlich immer wieder gerne neuen Leuten, weil es für mich eine sehr angenehme Komplexität hat und eine unheimlich schöne Thematik hat für mich als Laien. Auch da können wir gleich die Inken zu fragen, was denn die Profifrau dazu sagt, ob das Spiel so thematisch ist. Aber das ist eben was mir auch gut gefällt, dass ich eigentlich alles erklären kann anhand zumindest meines Laienverständnisses vom Bierbrauen. Hast du das auch so erlebt, Nico, oder hast du dich da leichter oder schwerer getan nochmal?
Also ich wollte schon gerade sagen, ich muss jetzt mal ein bisschen, also ich kann das Spiel nicht ganz so ungeschoren davon kommen lassen wie du. Ich hab mich aber intern auch, also so in meinen Gedankengängen auch daran abgearbeitet, ist das jetzt so ein Kennerspiel oder ist das vielleicht schon Expertenspiel? Und ich habe mir ganz lange wirklich nicht leicht getan, weil ich habe auch die Erfahrung gemacht wie du, dass es über das Thema wirklich Leute abholt und alles einfach Sinn ergibt, was man da macht, zumindest vermeintlich, werden wir ja dann später hören, ob so ist. Aber das leuchtet alles ein und dann kann ich wirklich meine Aktion auch entsprechend planen. Ich habe es aber zum Beispiel auch in Vielspielerrunden gespielt, die halt Dinge viel krasser durchdenken. Die haben ständig Nachfragen gehabt, weil die halt irgendwelche Regeldetails nochmal wissen wollten, weil es sind definitiv viele Details und dadurch ist das dann nie in den wirklichen Fluss gekommen, weil man das halt wirklich auch krass durchdenken kann. Da habe ich mir dann gedacht, so okay, vielleicht doch eher so ein Expertenkracher oder so. Ich glaube im Endeffekt, du hast ja schon angesprochen, es gibt eine Vielfalt von Wegen, die man da nehmen kann. Ja, aber ich finde, das ist in dem Spiel ein bisschen anders, als das sonst der Fall ist. Man hat ja häufig dann so die Möglichkeit, sich im Spiel auch nochmal umzuentscheiden, weil das, was ich hier nicht genommen habe, das kriege ich dann halt auch da oder so. Mache ich halt irgendeine andere Aktionskette und kriege das dann am Ende. Und das funktioniert halt bei Bierpioniere nicht. Du hast eine Vielzahl an Dingen, die du dir aussuchen kannst, aber du musst von Anfang an wissen, das möchte ich diese Runde spielen. Denn es gibt eigentlich für fast alle von diesen Ausbauten zum Beispiel, die du angesprochen hast, oder Sachen, die ich mir aufbauen, freischalten, sonst irgendwie was erarbeiten kann, gibt's halt genau diese Anzahl, die ich brauche, um dieses Feature maximal auszureizen. Also wenn es zum Beispiel darum geht, die Bierflasche auf dieser Kartenliste vorzuschieben. Wenn ich bei einer der Möglichkeiten, wo ich das kriegen kann, mich für das andere entscheide, werde ich das nicht mehr fertig spielen, dieses Feature. Und dann ist es halt auch nicht stark genug. Und ich finde, da ist die Gefahr sehr hoch, dass Leute, die das zum ersten Mal spielen, denken, ach, ich kann ja hier mal und dann schiebe ich da mal ein bisschen was und dann mache ich hier drei Dinge weg. Aber am Ende werden sie damit nicht viel erreichen. Und deswegen ist es für mich, glaube ich, doch tatsächlich mehr so in diesem Expertenbereich, weil du halt eigentlich am Anfang schon durchsteigen musst, wo will ich hin, und dann musst du es halt knallhart durchziehen. Deswegen, ja, es gibt eine Vielfalt, aber man muss sie halt wirklich verfolgen. Und ich finde auch, da wird ein letzter Punkt noch, dann kannst du gerne nochmal. Ich finde, das Spiel wird missverstanden gerne mal. Also die Geschichte von Spielefable, nee, nicht Spielefable, die Geschichte von Bierpioniere ist eine Geschichte voller Missverständnisse. Weil viele Leute denken immer, es ist wirklich ein Spiel über das Bier brauen, weil sie den Viticulture-Vergleich vielleicht irgendwie im Kopf haben. Und ich finde, darum geht's eigentlich nur auch, aber nicht hauptsächlich, denn du hast ja schon gesagt, man muss zu 20 Punkten kommen und normalerweise kriegt man sowas wie 5 bis 7 Punkte pro Karte und man braucht so 2 bis 3 Biere für so eine Karte, um die zu erfüllen, und man macht ja auf dem Weg durch Ausbauten und so immer so ein bisschen Kleckerli-Punkte noch zwischendurch. Das heißt, du brauchst im Prinzip eigentlich nur 3 Karten erfüllen, um das Spielende wahrscheinlich potenziell auszulösen. Und das sind halt, wie gesagt, bei 2 oder 3 Bieren pro Karte sind das halt 6 oder 7 Biere. Mehr braut man tatsächlich eigentlich sinnvollerweise gar nicht in diesem Spiel. Und es heißt halt auch einfach Bierpioniere. Es heißt nicht Bierbrauen oder Hopfen und Malz oder so, sondern es geht um die Gründerphase, wenn man so will. Wir sind alle irgendwie Gründer von so einem Bier-Startup und es geht da halt drum, das irgendwie auf gute Beine zu stellen und für die Nachwelt groß auszubauen, damit die nächste Generation was draus machen kann. Und ich finde, es geht eher mehr so in diese Unternehmensgeschichte, Simulations-Ding so rein, als jetzt wirklich ein Spiel übers Bierbrauen zu sein. Deswegen, wenn man es unter der Prämisse spielt, dann ja, kommt dieses Missverständnis gar nicht auf, dass man immer das Gefühl hat, so, hä, ich habe überhaupt gar kein Bier gebraut. Das habe ich halt auch öfter mal gehört.
Ja, ich habe das Spiel auch schon gespielt und sogar gewonnen, ohne dass ich groß Bier gebraut hätte, indem ich einfach andere Aktionen gemacht habe, weil es tatsächlich eine Wirtschaftssimulation ist, die sich thematisch am Thema Bier orientiert. Und ich finde das eben gar keinen Kritikpunkt, sondern eher eine Stärke von dem Spiel, dass ich entscheiden möchte, möchte ich eher diesen wirtschaftlichen Aspekt und möchte ich eher die Brauerei vernünftig ausbauen oder möchte ich eben eher das Handwerk des Bierbrauens da weiter verfolgen. Und ich stimme dir zu, man muss sich natürlich für so einen Weg entscheiden und den dann auch konsequent durchziehen und verfolgen. Das ist aber auch etwas, was man nach der ersten Partie entweder vor der ersten Partie erklärt bekommen kann oder während der ersten Partie schnallt. Und dann ist man bei der zweiten Partie, finde ich, was die Komplexität auch der Entscheidungen angeht, dann eher in einem gehobenen Kennerbereich, meinetwegen in einem niedrigen Expertenbereich. Das ist auf jeden Fall nicht so ein Expertenkracher. Ich habe das Spiel wirklich schon mit einigen Leuten gespielt, die nicht so tief im Spiele-Game drin sind, im Freundeskreis, mit denen ich das mal getestet habe oder gespielt habe, ob die da einen guten Zugang haben. Und das hat da tatsächlich überwiegend sehr gut funktioniert. Die hatten in der Erstpartie alle keine große Siegchance gegen jemanden, der das schon ein paar Mal gespielt hat. Aber sie haben auf jeden Fall das Spiel verstanden, die Mechanismen verstanden und waren dann so, dass sie zur zweiten Partie dann gesagt haben, okay, da habe ich mir ein bisschen Zeit verloren, da habe ich mich irgendwie defokussieren lassen oder so. Und in der zweiten Partie kann man das dann korrigieren und hat dann darüber eine gewisse Lernkurve. So. Ja, aber ich glaube, das ist eine Frage, die können wir auch mal der Inken stellen, oder? Inken, jetzt haben wir ja über das Spiel gesprochen. Du spielst ja schon auch gelegentlich und immer mal ganz gerne. Erzähl uns doch mal vielleicht 2, 3 Sätze zu deiner Spielerbiografie und Spielerinnenbiografie, was du schon so gespielt hast in der Vergangenheit und ob Bierpioniere jetzt für dich so gleich so eine Steigerung war, wo du sagst, uiuiui, das hat ja eine Komplexität, die kenne ich gar nicht, oder war der Zugang für dich gut nachvollziehbar?
Ich habe schon viel auch so Strategie- oder Aufbauspiele gemacht. Kommt man natürlich als Kind aus dem klassischen Brettspielbereich, aber je mehr Anteile da drin waren, desto spannender fand ich und abwechslungsreicher fand ich die Spiele halt. Und insofern fand ich dieses Bierpioniere erstaunlich schnell zugänglich, sehr klar strukturiert auch, dass eben mit den Sätzen der Figuren, dass jeder genau wusste, ich habe 5 Sachen zu setzen in dieser Runde und man dann nur sich eben überlegen musste, was nehme ich denn als erstes? Erst den Lieferwagen oder doch erst den Arbeiter oder doch erst die Administration. Und dadurch macht man eben auch seine Strategie dann natürlich auf Dauer klar. Und ich verstehe jetzt auch, warum ich es verloren habe. Ich habe nämlich keine so gute Strategie gefahren, so eine klare. Aber das lag einfach daran, dass ich das erste Mal gespielt habe. Und würde es aber auch gerne wieder weiterspielen, muss ich sagen.
Ja, und das ist genau das, was ich meine, ne? Also du hast es ja mit 3 Leuten gespielt, die ja wirklich sehr viel Spielerfahrung haben. Mit dem Nico, mit dem Stefan Hanf, mit mir. Das ist dann schon. Und du hast aber total schnell dieses Spiel verstanden, weil wir es dann auch anhand des Themas erklärt haben. Da waren kaum Rückfragen von dir. Du hast dann eine sehr schnelle Auffassungsgabe und natürlich auch einfach Spielerfahrung. Und ja, natürlich dadurch, dass wir 3 das Spiel schon kannten, war die Wahrscheinlichkeit, dass du gegen uns gewinnst, gering. Aber ich verspreche dir, in der zweiten und dritten Partie wird das anders sein. Und das, was du gerade gesagt hast, freut mich total, dass du sagst, ich habe da eigentlich eine hohe Lust, das nochmal zu spielen. Das können wir also gerne bald mal wieder machen.
Ja, gerne, ja. Also ich stimme auch nochmal dir, Nico, zu. Das Spiel heißt ja Wir Pioniere. Und da ist ja noch dieses dicke Handbuch dabei mit diesen ganzen wirklich Erfindern oder Geistern der frühen Bierindustrialisierung auch. Namen waren da teilweise aufgelistet, die waren mir bis dahin noch gar nicht geläufig. Die sind mir dann in der Folge erst mehrfach aufgefallen. Wenn man sich mal mit amerikanischer Brauereigeschichte beschäftigt, sich mit Hamburg Bierszene und so weiter beschäftigt, historisch, auf einmal stolperte ich da über den einen oder anderen Namen aus diesem Buch. Und genau darum geht es eben, das ist sozusagen diese Bierproduktion zu industrialisieren.
Ist ja auch genau Mitte des 19. Jahrhunderts, wo, kurzer Geschichtsexkurs, da ganz viele wegen 1848 und so weiter nach Amerika ausgewandert sind. Also ist ja eine riesige deutsche Auswanderungswelle gewesen. Die haben das natürlich alles mitgenommen, was sie irgendwo gesehen haben. Ja, ja, klar.
Und das was ich auch noch bemerkenswert fand, der Autor kommt wohl aus Dortmund, habe ich gesehen, wenn ich das richtig begriffen habe. Das Altbier war ziemlich weit vorne gelegen und das kann dann nur jemand sein, der aus dem Ruhrgebiet kommt und Dortmund ist da auch mit seinem Adambier, mit Altbier durchaus gut vertreten. Ne?
Ja, also mit dem Altbier startest du, das ist die erste Bierressource sozusagen, die dir zur Verfügung steht, bevor du dann noch Weizenbier und Pilz und so weiter brauen kannst. Das kannst du dann zum späteren Zeitpunkt machen. Das ist übrigens auch eine Verbindung, Nico, bei Spielefable, die haben ja auch sowas wie Schichtwechsel oder so, das sind ja so Ruhrpott- oder Ruhrgebietsspiele und da passen vielleicht andere dann nicht so organisch in diese Aufzählung, die du vorhin gemacht hast, aber Bierpioniere passt da für mich tatsächlich ganz gut rein. Und ich muss gestehen, das ist ja hier an der einen oder anderen Stelle auch schon mal angeklungen bei mir, ich bin kein allzu großer Fan der Illustration von Harald Lieske. Ich finde die immer sehr
grün,
grau, braun, beige. Man könnte jetzt vielleicht gemein sagen, ein bisschen eintönig oder so. Aber bei dem Spiel passt es, finde ich, ganz gut, weil es so diese die Farblosigkeit des Ruhrpotts, oh Gott, jetzt kriege ich wahrscheinlich einen riesen Shitstorm, aber der Ruhrpott ist jetzt für mich in vielen Stellen eher so ein eher grauer Bereich auf der Landkarte. Und ich finde, das wird hier ganz schön abgebildet, so dieses Arbeiterfeeling, wir packen es an und wir gehen jetzt nach vorne Feeling. Das wird für mich da ganz, ganz schön abgebildet, so an der Stelle. Ja.
Ich bin an der Stelle froh, dass die Folge in deinem Podcast rauskommt und ich jetzt sagen kann, ich habe nichts mit diesen Aussagen zu tun.
Also wieselt er sich wieder raus durch die Kinder. Genau.
Einen letzten Punkt würde ich gerne noch machen, dann kann ich auch gerne schon mein Fazit ziehen. Ich habe ja vorhin schon gesagt, es wird sehr viel aus diesem Worker-Placement-Mechanismus an Spannung rausgepresst und es hält halt das Spiel bis zum Schluss durch, weil ich finde, auch die letzte Entscheidung, die du hast, ist eine sehr wichtige. Es gibt nämlich Situationen, da könntest du über die 20 Punkte gehen und es macht einfach noch keinen Sinn. Weil du dann vielleicht im letzten Moment noch überholt wirst und du musst erst noch einen Auftrag erfüllen oder irgendwie sowas. Und selbst diese letzte Entscheidung, löse ich das Spielende aus oder nicht, selbst die finde ich immer echt zähneknirschend spannend. Und deswegen, ja, Bierpioniere ist für mich, also wie gesagt, schon im sehr, sehr gehobenen oder leicht expertigen Bereich eins der Jahreshighlights für mich. Und spiele ich auch immer sehr gerne wieder und ist wirklich, wirklich toll, wenn man es erklärt bekommt. Ich fand nämlich das Anleitungsheft, die Regeln, trocken. Also da sind zwar grafische Elemente drin, die es ein bisschen auflockern, aber im Prinzip sieht's schon eher aus wie eine Doktorarbeit aus dem Wirtschaftsrecht oder so. Also es ist sehr eng gesetzt und klein und so. Ich habe dann auch schlecht Sachen wiedergefunden, wenn ich mal auf die Schnelle was nachschlagen musste. Also auch auf dem Level würde ich sagen, das muss man sich schon antun wollen. In dem Fall, wie gesagt, sie ist nicht schlecht geschrieben. Es geht nicht um den Inhalt, sondern einfach, wie es präsentiert ist, macht es nicht leichter reinzukommen. Und auch da ist es dann eher halt so ein Expertenspiel. Ja,
aber ich habe neulich auch bei einem Spielewochenende mit dem Ingo gespielt von den Spielträumers. Und dann wollte ich auch noch ein paar Details nachgucken. Und ich habe ewig in dieser Anleitung auch gesucht. Also ich fand es zwar ganz, ganz schwer zu finden. Und stimme dir total zu, der Inhalt ist gut, aber die Aufbereitung der Anleitung, die Struktur der Anleitung, die ist durchaus verbesserungswürdig. Ja, aber insgesamt, also auch mein Fazit, tatsächlich eines meiner Highlights. Und vielleicht kannst du, lieber Nico, da darfst du und willst du und wirst du auch nichts zu sagen, aber ich habe ja in meiner oder in unserer Orakelfolge schon gesagt, oh, das könnte vielleicht im Kennerspielbereich eine Rolle spielen. Meine Frage ist jetzt, weißt du schon, ob es generell von auch JurykollegInnen als Expertenspiel oder eher als Kennerspiel eingestuft wird oder steht diese Debatte denn jetzt noch aus?
Dazu darf, weiß und kann ich nichts sagen, oder wie hast du es formuliert? Keine Ahnung. Also
das geht ja jetzt nicht um das, um hat das ein Potenzial oder nicht, das können wir erklären.
Also Potenzial hat jedes Spiel, was dieses Jahr rausgekommen ist. Also es kann jedes Spiel auf dieser Liste landen, theoretisch natürlich. Das möchte ich schon auch nochmal betonen. also mit der Frage habe ich mich ehrlich gesagt noch nicht so beschäftigt, weil ich ja, habe ich ja vorhin, jetzt wirklich Hand aufs Herz, vorhin ja gesagt habe, ich musste für mich erstmal klären, wo liegt das überhaupt. Und es ist halt auch ein sehr starker Jahrgang im Kennerbereich. Also je nachdem, egal wohin das Pendel schwingt, es wird nicht leicht dieses Jahr. Schauen wir mal, ich bin selber gespannt.
Ja, wir sind es auch. Ungeachtet aber dessen, was die Jury auf ihre Liste packt, ist das wirklich ein tolles Spiel, was echt viel Freude macht. Und wenn jemand sich für das Thema Bier interessiert, Wirtschaftssimulationen mag, Spiele, in denen so eine Industrialisierung eine Rolle spielen, dann ist das wirklich ein ganz, ganz feiner Titel. Und auch der Tipp, lasst euch erklären, da müsst ihr euch nicht durch die Anleitung wühlen, macht auf jeden Fall immer wieder Freude.
Ja, und ich würde es auch empfehlen, das vielleicht noch als Abschluss. Ich habe ja schon gesagt, also Worker Placement ist super, wenn man das mag, aber ich für mich ist es so eine Mischung, ein Hybrid aus Arche Nova, weil da ist so ein bisschen dieses Kartenmanagement auf der Leiste mit drin, Terraforming Mars, weil man baut sich so seine Engine auf an Sachen, die man vielleicht kann, indem man die Brauerei ausbaut. Und habe ich ja vorhin auch schon gesagt, Viticulture, weil doch das Brauen ja und dieses Zeitmanagement so ein bisschen da drin ist. Wenn man von diesen Spielen begeistert ist, dann sollte man sich das auf jeden Fall mal angucken, weil das ist wirklich eine schöne Runde Vermengung von diesen ganzen Dingen. Ja, es ist sehr, sehr rund, gefällt mir wirklich gut und funktioniert auch übrigens in allen Spielerzahlen. Super, das sollte man auch noch sagen.
Ja, gibt gute Skalierungsmöglichkeiten nach oben, nach unten. Also SpielerInnen, die diese Spiele mochten, würden auch Bierpioniere mögen und vielleicht kaufen. An der Stelle mache ich den Johannes B. Kerner, weil Nico, du noch ein bisschen Arbeit hast. Ich sage, an dieser Stelle verabschieden wir uns von Nico Wagner, denn du wärst gerne dabei gewesen. Wir haben auch im Vorfeld schon die Inhalte und die Fragen ein bisschen zusammengestellt. Aber nebenbei hast du ja noch einen Beruf. Jetzt ist es 21.45 Uhr. Das können wir, glaube ich, auch mal dazu sagen. So viel Freizeit haben LehrerInnen gar nicht. Die dürfen spät abends noch korrigieren. Das steht heute bei dir an. Dabei wünschen wir dir viel Erfolg und ganz toll, dass du dir trotz des engen Zeitplans, den du hast, die Zeit genommen hast, hier dabei zu sein.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich, wie gesagt, es tut mir echt leid, weil ich hätte auch mal wieder Bock auf ein Thema gehabt. Sorry, aber es ging wirklich einfach nicht. Hätte ich mir jetzt drei Beine ausreißen müssen, wäre bis nachts um 3 oder so wach. Aber ein kleiner Hinweis noch. Ich hätte mich nämlich so ein bisschen auf die Folge vorbereitet, auch mit Zeitzeichen-Podcasts. Und da gibt es zwei super Folgen zum Bier. Die habe ich zwar schon gehört, aber mir noch die Sachen nicht rausgeschrieben. Und zwar einmal über das erste Pilz, das gebraut wurde. Und dieser Frankfurter Bierkampf 1842 oder sowas. Sehr witzige Stories. Also sucht mal nach WDR Zeitzeichen und dann bei der ersten Folge Bier und Frankfurt und beim nächsten Mal Bier und Pilz oder so, dann findet ihr die. Geht immer so 13 Minuten. Warum erwähne ich das jetzt hier nochmal besonders? Ich würde gern mal, der ist jetzt nämlich da in der Redaktion tätig und der folgt Brettagoge zumindest auch auf Twitter und postet auch immer mal wieder was zu Brettspielen. Liebe Grüße an den Frank Zierpins. Der ist da nämlich Redakteur und ist an vielen der aktuellen Folgen beteiligt. Deswegen empfehle ich gerne mal sein WDR-Zeitzeichen. Super Sendung.
Mega. Und dann hast du doch jetzt noch die schöne Premiere, dass eine Podcast-Folge, in der du beteiligt warst, du nicht weißt, was danach besprochen wird, dann hast du auch nochmal einen guten Grund, die nochmal nachzuhören.
Ja, ist tatsächlich neu, ja.
Sehr schön. Nico,
cool.
Vielen lieben Dank. Und dann werde ich mich jetzt mal mit der Inken inhaltlich um das Thema Bier kümmern. Mach's gut.
Alles klar. Viel Spaß euch und ich freue mich schon drauf, dann zu hören, was bei rausgekommen ist.
Danke dir. Ciao. Ja, Inken, du hast ja eben gesagt, für dich war es durchaus ein zugängliches Spiel. Du hast ja auch schon ein bisschen Spielerfahrung. Und wir haben an dem Abend ja auch was ganz Besonderes gemacht. Du hast ja uns auch ein paar Biere mitgebracht, alkoholfreie Biere, ganz unterschiedlichster Art. Und da waren ja so Biere dabei, die nach Wald geschmeckt haben, so nach Fichtennadel oder so möglicherweise. Oder dann war so ein alkoholfreies hawaiianisches Bier, das so ein bisschen nach Kokosnuss schmeckte und so. Jetzt gibt's ja das deutsche Reinheitsgebot und darin ist ja auch enthalten, dass auch Biere in Deutschland nicht gepanscht, gemengt und mit Zusatzstoffen versehen dürfen. Vielleicht magst du uns mal kurz abholen, was hat's denn erstens mit diesem Reinheitsgebot auf sich und zweitens, wie kann man das dann sozusagen trotzdem bewerkstelligen, dass die Biere einen Geschmack haben?
Das Reinheitsgebot an sich gibt es ja gar nicht. Das ist ja eigentlich eher nur ein Marketingbegriff. Grundlage ist, ja, Kaiser Wilhelm II. War der erste, der für Deutschland weit ein Biergesetz verabschiedet hat, oder bekannt gegeben hat 1906, wo halt dann drin steht Malz, Hopfen, Wasser und Hefe. Und was wir heute haben, das vorläufige Biergesetz von 1993 wurde 2015 aufgehoben. Das heißt, wir haben im Moment gar kein Biergesetz in dem Sinne, sondern nur einen Haufen von lauter Verordnungen, nach denen halt geurteilt wird, ob jetzt ein Brauer richtig arbeitet oder nicht. Und ja, man hat das eben gemacht, weil es also früher sehr viel andere Stoffe mit reingetan, weil manchmal eben einfach das Bier, wenn es alt wurde oder weil es offen herumstand, dann nach 2-3 Tagen sauer wurde oder nicht mehr so gut schmeckte. Und dann hat man halt verschiedenste Sachen da reingetan. Das ist also ein bisschen besser. Als man den Hopfen noch nicht verwendet war, hatte man Kräuter noch verwendet stattdessen zur Haltbarmachung. Das sind so die Hintergründe. Und es gab schon sehr früh schon viele Gebote für gutes Bier in den Städten. Also da muss man nicht nach 1500 irgendwas erst gucken, sondern kann schon 1100 irgendwas anfangen zu schauen in den einzelnen Städten, was da so die Gesetzgebungen alle waren.
Und wie schafft man das jetzt in ein Bier, so einen Geschmack wie Fichtennadel oder Kokosnuss? Das gibt ja in Belgien, gibt es ja auch eine große Tradition von so Craft-Bieren, die irgendwie besondere Geschmäcker haben. Wie funktioniert das? Sind das Zusatzstoffe, Geschmacksstoffe, Fruchtsäfte? Was kommt da rein, damit so Biere eben so andere Geschmäcker noch haben?
Dann zum Glück gibt es nur ganz wenige Brauereien, die aber im Ausland ausschließlich, die mit teilweise auch mal mit Aromazutaten arbeiten. Aber in der Regel sind das alles natürliche Zutaten. Bei dem Fichtenbier aus Polen, das war halt wirklich, dass das Fichtennadelspitzen drin hat. In Belgien hast du halt eine große Tradition an Kirschbieren, Kriegbiere, die auch sehr säuerlich eben wie Sauerkirschen sind. Hier in Deutschland können wir unheimlich viel arbeiten mit Hopfenaromen eben auch. Dann braucht man noch nicht mal auf irgendwelche Zusatzstoffe zu greifen. Das ist dann die spannende Frage, wie der Brauer das dann schafft. Ein Bier, was vielleicht im Ausland mit solchen Zutaten arbeitet, in Deutschland nur über eben die erlaubten Möglichkeiten hinzubekommen. Und das ist dann so eine ganz spannende Sache. Und das ist eben diese Kunst, die ein Brauer, also die ich dann vermittle zwischen Brauer und Konsument. Denn das, was wirklich das an Arbeit bedeutet, so ein Bier zu produzieren und was da alles hintersteckt, diese riesen auch Auswahl an Stoffen, an Zutaten, das kann ein normaler Biertrinker hat das gar nicht so richtig vor Augen. Und das wird vermittelt auch das Spiel dann natürlich nicht. Ne?
Genau, das wäre jetzt meine Frage gewesen. Das Spiel muss natürlich, weil es die Spielmechaniken ja irgendwie an den Tisch bringen muss und nicht einen kompletten Prozess nachbildet, eine Auswahl treffen aus einzelnen Schritten, die vielleicht in so einer Brauerei ablaufen. Welche Elemente, die in so einer Brauerei passieren oder bei so einer Bierproduktion vorkommen, hast du denn in dem Spiel erkannt möglicherweise? Da gibt es vielleicht auch Sachen, die du vermisst hast, wo du sagst, ja Leute, das ist hier so zentral, das muss da eigentlich in so ein Spiel rein. Kannst du dich da noch erinnern oder hast du dir da Gedanken zu gemacht?
Also weil es auf jeden Fall eben, man sagen muss, es hat halt mit diesen Bierpionieren zu tun. Das heißt, die haben noch angefangen, haben noch das Malz über offenem Feuer sozusagen hergestellt, noch mit Rauchmalz gearbeitet. Dann kam halt dann die Aufwertung dieser Maschinenhalle, dass die dann immer besser räuchern konnten und immer besser auch kochen konnten. Dann das Labor war ja ein wichtiger Punkt. Da geht man eben auf die Hefe drauf ein. Das war früher so ein Mischklumpatsch aus verschiedensten Hefen, Wildhefen, Bakterien waren. Das hat man ja dann irgendwann über Forschung hinbekommen, dass man eine Reinzuchthefe herstellen konnte. Das wird dann da eben abgebildet. Also jetzt auf das Bierbrauen selber mit den einzelnen Prozessstufen geht man da nicht wirklich ein, sondern wirklich die Verbesserung der Brautechnologie, der Industrialisierung des Bier, der Bierproduktion. Das ist da wirklich das Thema.
Wie wird denn Bier heutzutage hergestellt? Also was sind denn so Schritte, die heutzutage gemacht werden beim Bierbrauen? Also wenn ich jetzt sage, es gibt ja so Sets für zu Hause, kann man ja auch ein bisschen Bier brauen, wenn man das möchte oder so. Was müsste ich dann da tun? Was gibt's da für Möglichkeiten?
Auf jeden Fall sich gut informieren. Denn da kann man wirklich sehr viel falsch machen, wenn man selber braut. Es gibt diese kleinen Sets, ja, und dann sagen manche, ja, das erste war vielleicht gar nicht so schlecht, beim zweiten war es dann so, und beim dritten war es dann ganz fürchterlich. Also ein wichtiger Punkt ist einfach auch die Hygiene. Also man muss da sehr viel mit Lebensmitteln, Desinfektionsmitteln auch arbeiten, gerade bei so kleinen Sets, dass dann alles sauber bleibt. Dann das nächste ist halt, dass man, es gibt die Möglichkeit, wenn man einen Hopfen kocht und Prozess macht den zweiten Schritt, dann muss man den Deckel abnehmen, ansonsten hat man nachher Aromen wie Gemüsesuppe, Sellerie und Erbsendose drin. Das sind so Fehler, die dann auch schon mal passieren beim Erstlingswerk. Man sollte vorher die Zutaten alle parat haben und nicht dann am Ende merken, oh, ich habe gar keine Hefe zu Hause, dann nehme ich halt die Backhefe. Ja, die kann man nehmen, aber dann kommt halt ein anderer Geschmack raus und vor allen Dingen kein so ein Bier, wie man es gerne möchte. Das ist eher ein Landhausstil aus Finnland, aber das ist was anderes. Oder auch, habe ich schon mal mitbekommen, eine Hobbygruppe, die dann festgestellt haben, ach, wir haben ganz vergessen, den Hopfen zu kaufen und haben dann Hopfentee gekauft in sämtlichen Drogeriemärkten. Das kann jetzt dann auch nicht so Sinn der Sache sein. Also das sind so Sachen, nein, also wer wirklich braut, der bereitet sich auch da schon ein bisschen drauf vor und sollte sich auch da Gedanken mitmachen und auseinandersetzen. Wie gesagt, das ist eine hohe Kunst. Es gibt immer noch die Braumeisterschulung und nicht umsonst.
Okay, wenn man es jetzt dann professionell macht, geht man natürlich anders vor. Wie arbeitet denn so eine Brauerei? Also jetzt mal so ganz runtergebrochen für jene, die sich, so wie ich, nicht sonderlich gut auskennen in der Frage, welche Arbeitsschritte sind denn da nötig? Also Zutaten, aber eben, wie geht das technisch vor sich? Was wird da passiert? Wie lange dauert das auch überhaupt, bis man so ein Bier fertig gebraut ist? Das ist ja ein Element in dem Spiel, dass wir eben so verschiedene Zeitläufe haben, bis das Bier dann fertig ist und gärt oder so. Wie sieht das in der Realität aus? Wie lange dauert sowas? Wie funktioniert das?
Erstmal brauchst du ja das Malz. Das Malz heißt ein Getreide, was grundsätzlich angefangen hat zu keimen, wo aber der Keimprozess gestoppt wurde. Das ist nötig, damit du nachher im Brauprozess die Stärke eben in den Sud hineinbekommst, sprich dann auch Kohlenhydrate für die Hefe zur Verfügung stehen. Das Malz musst du erstmal schroten, das heißt also grob zerkleinern. Und das Ganze wird dann mit Wasser eingeweicht und erhitzt auf verschiedenen Stufen. Da kommt es auf das Rezept drauf an, ob das ein Rezept ist, was mehr Restsüße enthält oder was vielleicht mehr vergärbare Zucker enthält. Kommt eben auch auf die Mischung dann drauf an, die du da rein gibst an Schrot. Und das dauert so ungefähr eine gute Stunde etwa, je nachdem, welchen Stil du hast. Dann muss das Ganze erstmal durch den ganzen Rest des Schrotes, den Treber, durchfiltern. Und danach wird das Ganze gekocht, und zwar wirklich gekocht, um eben Fehlaromen auszutreiben. Und da kommt dann der Hopfen rein. Wenn du es mehr bitter haben möchtest, kommt der Hopfen was früher rein. Wenn du es eher ein bisschen mehr hopfenaromatisch haben möchtest, dann kommt er später rein. Und vielleicht erst, wenn es schon abkühlst, das Bier, dass du dann erst den Hopfen dazu gibst. Das ist aber alles, wie gesagt, rezeptabhängig. Und das dauert dann auch nochmal gut eine Stunde. Und bis du das dann wiederum dann nochmal durchgefiltert hast und in den Gärbottich gebracht hast, so ein Brauprozess, der dauert dann mit allem drum und dran, vorbereiten, schroten, nachmachen, als Hobbybrauer auf jeden Fall seine 6 Stunden. Und dann füllst du das ja in Fermenter rein, Hefe drauf, und dann vergärt das erstmal vor sich hin. Und dann muss man je nach Bierstil eben mal eine Woche, 2 Wochen auf jeden Fall Geduld haben, bis man das Produkt dann tatsächlich auch selber trinken kann, mindestens.
Das hast du schon angesprochen, es gibt offensichtlich ja verschiedene Bierstile. Wahrscheinlich würden wir Laien sagen Biersorten. Ist das das Gleiche oder ist wahrscheinlich das Gleiche gemeint, ne? Oder?
Biersorten sind mehr die Namen und die Marken in dem Sinne. Und unter Bierstil, das sind wirklich diese grundlegenden Richtungen, die es gibt. Von eben Pilz, was super hell blond ist, bis Stout, was so absolut schwarz ist, von der Farbe her. Und dazwischen dann noch so ein paar Gewürz- oder Reuterbiere und Fruchtbiere, die dann in Orange, in Rot, in Grün eventuell auch noch dann herkommen. Also so die Bandbreite der Farben ist schon manchmal faszinierend.
Wir haben ja in dem Spiel auch 6 Biersorten insgesamt. Also wir haben Pilz, Exportbier, Lager, Stark, Weizen und Altbier. Was sind denn da so grob die Unterschiede für den Laien? Also was unterscheidet ein Pilz von einem Export oder einem Altbier?
Also vermutlich haben die mit dem Altbier auch angefangen, weil das wirklich die alte, hergebrachte, vorindustrialisierte Art war, Bier zu brauen. Meistens waren dann halt, war das Malz dann eh durch das ganze Rösten dann dunkel geworden. Und es passt halt zum Rheinland sowieso am besten vom Wasser her. Ja, und dann konnte man ja erst durch die Industrialisierung, durch die Reinzuchthefe, durch die gezielte Temperaturführung bei der Melzung hellere Malze herstellen. Und da war es dann sehr abhängig von den vom Wasser, von den Wasserwerten tatsächlich, welcher Bierstil wo entstanden ist. Und da war, deswegen passt der Exportbierstil ebenso sehr gut nach Dortmund, weil da das Wasser eben ideal dafür war. Altbier eben nach Düsseldorf. Und ja, das Weizenbier hat sowieso eine eigene Geschichte, aber wenn ich die mache, sind wir in 20 Minuten wahrscheinlich noch dran. Also lasse ich die vielleicht lieber weg. Da gibt es, soweit ich weiß, auch eine Zeichenfolge von. Also insofern ist das auch nochmal ein anderes Thema. Nee, aber ansonsten spiegelt sich da wirklich auch so dann durch das Freischalten die Brauereigeschichte oder die Entwicklung der Bierstile weiter. Denn im Prinzip der erste, also man hat ja die Reinzuchthefe erst Mitte des 1880er Jahre überhaupt erst hinbekommen. Das heißt, alle Bierstile, die vorher waren, waren alle noch irgendwelche Mischkulturen und noch keine solchen Biere, die wir heute, wie wir sie heute kennen. Also selbst das Pilsner Urquell hat immer noch nicht mit der Reinzuchthefe gearbeitet. Und insofern, ja, eigentlich gibt es erst seit 120 Jahren wirklich so die Biere, die, wie wir es kennen. Und dementsprechend ist auch kein Bierstil wirklich so wesentlich älter. Also von den heutzutage industriellen Bierstilen.
Was unterscheidet jetzt so ein, also ist es rein die Wasserqualität? Nein, also ein Altbier wird da anders hergestellt als ein Pilz oder als ein Starkbier oder ein Lager.
Genau.
Ja. Wie
da gibt es, wie gesagt, das ist sehr bierstilabhängig, wie die hergestellt werden. Da gibt es dann welche, da wird eigentlich ständig immer nur warmes Wasser drauf gegeben. Das ist dann so ein bestimmtes Verfahren, Dekoktionsverfahren. Und bei den anderen wird es halt wirklich kontinuierlich auf diese Stufen gebracht. Also da kommt, wie gesagt, auf den Bierstil drauf an. Aber es ist natürlich, wenn man schon sieht, Export ist gelb und Altbier ist bräunlich, dann sieht man daran natürlich, das sind verschiedene Malze auch, die verwendet werden. Also mal mehr röstigeres, was dann mehr von Richtung schwarzem Brot schmeckt, oder bei dem Export, bei dem Pilsener, kommt dann mehr so Karamell, Heu, Froharomen, sowas in der Richtung. Und was ich immer bei meinen Tastings gerne mache, ist halt zu erklären, was der Unterschied zwischen Helm und Pilz ist, weil das ist ja das, was so die meisten auch kennen und trinken, und wie man die blind auch unterscheidet. Und das geht rein über den Geschmack. Das heißt, deswegen halte ich dann auch immer die Nase zu, und meine Teilnehmer müssen das dann auch machen. Und dann merken die auf einmal, oh, ein helles ist tatsächlich völlig anders, was Süße und Bittere betrifft, als ein Pilz. Und genau da ist halt auch der Genussfaktor drin und dann auch der Merkeffekt, woran unterscheide ich die Bierstile.
Das war ja auch ein Trick, den du uns verraten hast bei dem Tasting. Also erst das Bier in den Mund nehmen und mal so anschmecken so ein bisschen mit der Zunge, dann die Nase zuhalten und dann schlucken und dann die Nase wieder aufmachen, damit dann die einströmende Luft diese Aromen nochmal verstärkt. Ne? Und das war wirklich eine komplett andere Wahrnehmung des Bieres. Also wenn du es Hörerin oder Hörer bist und das anhörst, probier das mal aus, dass du das Bier mal mit geschlossener Nase verkostest und dann erst nach dem Runterschlucken sozusagen die Nase wieder aufmachst und die Luft reinlässt. Die Aromen kommen nochmal anders zur Geltung. Ist das so ein bisschen wie beim Wein, so Kopfnote, Herznote und sowas? Kann man das auch so vergleichen?
Bei der Austrian Beer Challenge jetzt vergangenes Wochenende hatte ich das auch wieder gemerkt als Chef. Wenn du die Nase in ein Glas hältst, dann nimmst du manchmal wirklich völlig andere Sachen wahr, als wenn du das Bier dann runtergeschleppt hast und dann von hinten nochmal die Aromen in die Nase reinkommen. Und das ist ja auch der Grund, warum man eben beim Bier trinken sagt, oder auch beim Bierjudgen, dass man zumindest immer kleine Schlucke nehmen muss und runterschlucken muss, weil das manchmal komplett anders sein kann, je nach Bier. Und beim Wein offenbar nicht ganz so dramatisch ist. Jedenfalls hat man da ja eher, dass die das dann ausspucken. Gut, aber ein Wein hat natürlich auch ein paar Prozent mehr als ein Bier.
Das heißt, du bewertest auch Biere von Brauereien. Nach welchen Kriterien bewertet ihr die dann, wenn ihr judged, wenn ihr Tastings macht sozusagen? Ist das Originalität oder Reinheit oder was sind da so die Kriterien, die dann eine Rolle spielen bei preisausgezeichneten Bieren?
Man bekommt ja den Bierstil genannt und hat eine Bierstilbeschreibung. Und dann geht es halt darum, den Bierstil möglichst genau zu treffen. Und eben auch die, wie man so schön sagt, Drinkability zu erreichen, dass das Bier also auch Spaß macht zu trinken. Und da geht es eigentlich darum, dass das Bier also in der Farbpalette nicht zu dunkel oder zu hell ist, je nachdem welcher Bierstil, dass das Bier ein schön balanciertes Bouquet hat, mit den richtigen Aromen auch und nicht komisch dann mit seltsamen Gerüchen da aufwartet. Dass dann im Mund gefühlt sich das sehr angenehm gestaltet, dass man es gerne eben auch runterschluckt, dass man da nicht irgendwie eine kratzige Bittere vielleicht noch hängen hat. Und so, ja, und vor allen Dingen, dass es auch nicht fehlaromatisch ist. Und da hat man dann gerade bei Wettbewerben doch immer wieder, wundert man sich, was da so eingereicht wird.
Jetzt gibt es ja so ein paar Begriffe, die man immer mal wieder hört und wenn man jetzt so ein bisschen mitreden möchte, gibt es ja immer mal so, das ist ein obergäriges Bier, ein untergäriges Bier, es hat eine hohe Stammwürze, es ist reichhaltig oder da gibt es ja auch beim Wein, ich denk mir oft so, Mensch, im nächsten Leben werde ich die Person, die die Weinkarte schreibt und dann, keine Ahnung, eine leichte Süße im Aufgang und im Preiselbeer-Dialog im leichten Abgang astringierende Restsäure und so ein Firlefanz. Also klar kann man das machen und das ist natürlich auch spannend und großartig, aber die Beschreibung mit solchen Termini zu arbeiten, das ist schon was ganz Spezielles und ihr Fachleute versteht natürlich dann, wie bei allen anderen auch, bei den Fachbegriffen sofort, was gemeint ist. Vielleicht kannst du uns mal so ein bisschen erhellen. Erstens, was gibt es so für Begriffe, die man so rund um Biere kennen sollte, darf, müsste? Und was gibt es für Sachen, wenn man so ein bisschen blenden will am Tisch und sagt, oh, hier, aber das war was ganz Besonderes. Was muss ich da für ein Vokabular drauf haben?
So, das eine ist natürlich obergärig, untergärig. Was ist das jeweils? Da gibt es eine Eselsbrücke, die untergärigen Biere, die lieben es bei kalten Temperaturen, oder die werden bei kalten Temperaturen vergoren. Und kalt ist es halt in Bayern. Und die meisten untergärigen Bierstile oder so gut, die Bierstile, die wir hier in Deutschland weitgehend kennen, bis auf Weizen, sind fast alle untergärig, außer die aus dem Rheinland kommen. Und im Rheinland ist es im Winter eher warm, in Bayern eben eher kalt. Also daran kann man sich schon mal merken, untergärige Hefe, kaltes Bayern, die Bierstile, und Rheinland eher warme Winter. Und da ist es so, dass die Hefe sehr Party macht, Sprossenverbände bildet und obendrauf schwimmt und es auch lieber eher warm mag, 16 bis 20 Grad. Also das ist genau die Hefe, die ein Haus- und Hobbybrauer in der Regel auch verwendet. Und da kann man dann auch, wenn man dann auf die Pale Ales zurückgreift, auf diesen Bierstil sehr schön mit Hopfenaromen auch arbeiten. Und da kriegen heute eigentlich fast alle Haus- und Hobbybrauer richtig tolle Biere schon hin. Allein darüber dann. Das ist schon mal wichtig, obergärig, untergärig. Was hat man sonst noch? Ja, die Bierstile sollte man halt unterscheiden. Und dann kann man halt mit der Hopfenaromatik noch so ein bisschen arbeiten, dass man, wenn man ein besonders fruchtiges Bier hat, sowas so tropenfruchtig schmeckt oder zitrusfruchtig, das hat dann garantiert Aroma-Hopfen drin. Und dann vielleicht auch noch Hopfen gestopft. Das heißt, also das ist in der Lagerzeit dann nochmal mit Hopfen versehen worden. Und weil es dann kalt ist, das Bier in der Lagerung, gehen auch nur die Aromen rüber in das Bier und nicht mehr die Bittere. Und da kann man so ein bisschen noch vielleicht noch punkten am Stammtisch.
Und was hat's mit der Stammwürze auf sich? Das lese ich auch immer. Was heißt das dann?
Das ist tatsächlich die Steuergrundlage in Deutschland. Also die Stammwürze ist das der Wert, der bei der Versteuerung, wenn man Bier produziert, herangezogen wird und bedeutet im Prinzip die Menge von festen Inhaltsstoffen im Bier. Also damit ist gemeint, sämtliches, was noch an Hopfenresten sozusagen drin ist nach der Filterung, was an Zuckern, an Eiweißen und solchen Schwebteilen da noch drin ist, enthalten ist, zeigt aber auch, je höher eben dieser Wert ist, desto stärker wird nachher auch das Bier. Also da gibt es so eine Faustregel, so etwa die Hälfte ist dann nachher Alkohol, der tatsächliche Alkoholgehalt. Also witzigerweise, es wird in Deutschland tatsächlich das Bier versteuert, also die Steuergrundlage vor der Vergärung genommen. So also ein bisschen wie die Öchsle gerade, kann man vielleicht auch da vergleichen in der Richtung, so ungefähr das Pendant dazu.
Jetzt hast du ja bei diesem, wir haben das ja wunderbar kombiniert, ne? Wir haben ja an dem Abend Bier miteinander getrunken und da war ja auch Wahnsinn, du hast ja glaube ich 5 oder 6 verschiedene alkoholfreie Biere mitgebracht, die alle komplett unterschiedlich waren, komplett anders waren, haben dann das Spiel zusammengespielt. Ich fand, das war ein ganz wunderbarer Abend, also können wir gerne bald wiederholen, das war wirklich schön. Und diese Vielfalt an Bieren, die ist ja wirklich unbeschreiblich. Kann man das beziffern, bezeichnen, benennen, wie viele verschiedene Biere gibt es eigentlich so auf dem Markt oder wie viel werden gehandelt? Gibt es da irgendwo eine Statistik oder einen Überblick oder ist da eine große Dunkelziffer?
Das ist tatsächlich eine Frage, wie man die Bierstile einteilt allein schon. Also wenn ich jetzt überlege, ich habe bis jetzt, habe ich heute gesehen, 8.800 Biere in meiner Untappd-Liste drin. Also Untappd ist eine App, wo man halt alle Biere eincheckt, die man getrunken hat. Und da bin ich jetzt schon bei über 8.800.
Du hast über 8.800 verschiedene Biere getrunken bzw. verkostet?
Ja, genau. Also, probiert. Ja. Auch zum Teil eben nur kleine Stücke. Also es sind nicht jedes Mal so halbe Liter oder so. Nee, nee. Das sind dann auf Festivals hat man halt manchmal nur so kleine 0,1er-Größen maximal und probiert vielleicht mal bei anderen Schluck und macht sich dann halt Notizen. Und also das zeigt ja schon, wie groß die Markenvielfalt eben ist. Und bei Bierstilen kommt es so ein bisschen drauf an, welchen Wettbewerb oder welche Guidelines man sich nimmt, ob man jetzt amerikanische oder europäische oder so nimmt. Da gibt es noch so einzelne Definitionsprobleme. In Europa sagt man ja, es gibt das böhmische Pils. Das ist international einfach nur ein tschechisches Lager und wird dann teilweise in internationale Lager mit reingezogen. Also das ist ganz, ganz unterschiedlich, wie man nimmt. Und ich habe auch schon gelesen, dass bei der Kategorie Pale Ale mindestens 134 Unterstile gäbe. Also insofern, da gibt es Stile, die sind halt anerkannt über offizielle Wettbewerbsguidelines oder eben auch welche, die dann eher so inoffiziell laufen. Und insofern kann man das gar nicht abschätzen, wie viel 100 Bierstile es tatsächlich gibt.
Okay, wow, also das ist ja doch eine ganze Menge. Jetzt hatten wir ja an dem Abend ein paar Biere in der Flasche, ein paar Biere in der Dose. Das wird ja nicht nur Transportgründe haben, warum man die in die Flasche oder in die Dose packt. Und abgesehen davon, dass es vielleicht dann ökologisch einfacher und schöner ist, das in einer schönen Pfandflasche zu haben. Ich erinnere mich, wir hatten so ein alkoholfreies Guinness auch dabei, was ich was ganz Besonderes fand, weil ich sehr gerne Guinness trinke, aber eben oft Auto fahre und dann alkoholfrei unterwegs bin. Und alkoholfreies Guinness ist mir bis dahin noch nicht begegnet. Und das musste ich irgendwie so schütteln und da war irgendwie so eine Sauerstoffblase oder so drin. Vielleicht erzählst du das mal ganz kurz, was es damit auf sich hat. Und vielleicht, warum werden manche Biere eher in der Dose und manche eher in der Flasche, ich sag mal, serviert oder hergestellt oder abgefüllt, verkorkt, wie auch immer das heißt. Was ist da die Entscheidungsgrundlage?
Also erstmal zum Guinness. Also das 0,0 gibt es tatsächlich nicht in Deutschland. Das muss man sich im Ausland besorgen tatsächlich. Warum auch immer es hier nicht verkauft wird. Die haben bei Guinness immer unten ein sogenanntes Gadget drin. Also in dem Fall eine Stickstoffkugel. Und wenn man die Dose öffnet, durch die Druckentweichung, reißen die Membranen mit dem Stickstoff. Und wenn man das dann umschenkt in das Glas, dann hat man halt das Gefühl, als wenn das direkt aus dem Cask, englischen Cask, mit Stickstoff gezapft wird. Das ist einfach ein ganz anderes Mundgefühl mit diesen Stickstoffkapseln drin. Viel cremiger, weicher, feinporiger. Also es kommt einem ganz anders auf die Zunge schon. Das ist so der Hintergrund bei den Guinness-Dosen, haben auch andere drin. Also mal wenn Nitro oder so draufsteht, dann ist da in der Regel eine Stickstoffkapsel irgendwie oder im Boden der Dose drin unter einer Membran eben so eine Portion Stickstoff mit eingebaut. Das ist da der Hintergrund. Grundsätzlich ist die Dose ja eigentlich die Miniform eines Fasses. Und jeder sagt ja, eben gerne trägt er frisch gezapftes Bier. Warum? Weil das Fass halt auch lichtdicht und luftdicht ist. Gut, es kommt dann noch an die Zapfanlage, da gibt es dann noch so ein paar andere Punkte, die dann noch eine Rolle spielen. Aber grundsätzlich ist die Dose das kleine Fass. Da kann sich eigentlich relativ wenig verändern. Das ist absolut geniales Gebinde für hopfenbetonte Biere, weil wenn man eine Flasche hat, der Kronkorken, das Gummi in dem Kronkorken ist nicht 100% dicht. Das heißt, irgendwann kommt dann doch Sauerstoff in die Flasche rein und die Kohlensäure und das CO2, was da oben drauf liegt noch auf dem Bier, das weicht raus und dann kann es zu Oxidationsprozessen kommen. Die können bei malzbetonten Bieren sehr schön sein, weswegen es ja unheimlich viele Leute gibt, die gerade stark alkoholische Biere einlagern über 5 Jahre, 10 Jahre, 20 Jahre oder noch länger. Und deswegen ist das aber sehr ungünstig für hopfenbetonte Biere. Und ein anderer wichtiger Punkt bei der Flasche ist halt nicht Echtheit. Ja, wenn man jetzt man geht ja raus in die Sonne mit Sonnenbrille. Und das macht man ja nicht ohne Sonnenbrille oder mit grüner Sonnenbrille. Und so ungefähr die Auswirkung hat das dann auch, wenn man eine weiße oder grüne Glasflasche hat mit seinem Bier, dass dann ein gewisser Geschmack von Licht, Lichtgeschmack reinkommt, den man beschreibt als Marihuana, Cannabis, Stinktier, sowas in der Richtung. Und gibt's ja sehr bekannte Firmen in Deutschland, große Bierfirmen, die das haben, aus Marketinggründen eben diese Weißglas- oder Grünglasflaschen nehmen. Wenn man das mal frisch gezapft vor Ort oder aus der Dose trinkt, hat man diesen Lichtgeschmack nämlich nicht drin. Und dieser Lichtgeschmack, den merkt man auch, wenn man jetzt zum Beispiel in München im Biergarten mit einem Liter Helles sitzt, dass dann nach einer Viertelstunde irgendwie da so ein Beigeschmack Richtung Cannabis reinkommt. Und dann sollte man das möglichst schnell trinken, weil es wird ja auch schal und dann dementsprechend ist der letzte Schluck in so einem Literhumpen in Bayern nochmal der Spuckschluck genannt.
Das ist dann der besonders leckere. Du beschäftigst dich ja schon sehr lange mit dem Thema Bier. Vielleicht magst du uns mal kurz abholen, das interessiert mich ja und wahrscheinlich auch viele Hörerinnen und Hörer. Wie bist du denn auf das Thema Biere für dich gekommen? Also Weinsommeliere, die kennt man ja so aus der Gastronomie. Da kommt dann jemand und empfiehlt dir dann zu deinem Dreigangmenü verschiedene Weine oder stellt eine Weinbegleitung zusammen im Restaurant oder so. Da ist das ja total populär. Bei Bieren eher ungewöhnlich. Wie hat dich denn das Thema gefunden oder wie bist du auf das Thema Biere aufmerksam geworden?
Das Thema Bier ist etwas, was sich von klein auf mich ja schon begleitet. Ich bin ja geboren in Düsseldorf und dementsprechend mit Altbier sozialisiert. Was wir damals natürlich dementsprechend auf gar keinen Fall getrunken haben, war Pilz. Bestenfalls, wenn einem nach was Süßlichem war, ein Weizen. Aber ansonsten gab es nur Alt. Und da hatte man ja genug Auswahl oder hat man ja heute auch noch genug Auswahl in Düsseldorf. Da kommt keiner groß auf die Idee, andere Bierstile zu trinken. Aber als wir dann hier nach Mainz zogen, fehlte uns dann doch das Alt so ein bisschen. Und dann hatte mein Mann die Idee, ach, ich fange mal an zu brauen. Und meine Idee, ja, dann lass uns doch auch mal zur der Craftbiermesse da gehen, die da gerade ist. Können wir doch mal gucken. Ja, und dann haben wir uns da derartig wild durch die Gegend, durch die Bierstile getrunken, weil wir ja null Ahnung hatten davon. Da ich dann gesagt habe, so, jetzt muss ich da irgendwie Konzept reinbringen, muss mir da Wissen aneignen und habe gemerkt, das Beste, was man machen kann, ist einen Kurs zu machen. Da habe ich erstmal den Bierbotschafterkurs gemacht und der hat mich direkt so begeistert, dass ich gesagt habe, na, dann mache ich auch gleich das Upgrade zum diplomierten Biersommelier und weil mir das auch noch nicht reichte, mache ich jetzt im November die Abschlussprüfung zum Master auf Bier. Und dann bin ich aber auch wirklich oben im Prinzip angekommen. Also weiter kann man dann über die vielen Seminare vielleicht noch weiter vertiefen, aber dann hat man wirklich schon ein sehr tiefes Wissen.
Ja, Master of Wine kennt man, ne? Master of Beer ist dann sozusagen der, will gar nicht sagen der Gegenpol, aber dann vielleicht die Alternative. Und jetzt hast du ja ein ganz vielfältiges Betätigungsfeld damit, ne? Also wir haben ja vorhin schon gesagt, du kannst zum Beispiel in der Gastronomie beraten, welche Biere gibt's denn überhaupt? Das wissen ja viele Gastronomen möglicherweise auch gar nicht, Gastronominnen, welche Biere es überhaupt gibt und wie man die zu verschiedenen Speisen möglicherweise auch begleitend servieren kann. Hol uns doch mal ein bisschen ab, was gehört alles zu deinen Betätigungsfeldern dazu, beziehungsweise mit welchen Anliegen kommen Menschen auf dich zu und sagen, hey Inken, wir würden dich gern mal buchen, engagieren, wir brauchen mal jemanden mit einem ordentlichen Biersachverstand.
Ja, was also gerade im Gastronomiebereich immer wieder auch auffallend ist, dass manchmal die Speisekarten sehr rudimentär sind, was Bier betrifft, während beim Wein schöne Beschreibungen sind. Dann ist schon mal der erste Punkt so, okay, von welcher Brauerei kommt denn das Bier? Weil das möchte ich ja doch wissen. Das möchte ich doch wissen, so aus welcher Richtung kommt denn jetzt das Pilz oder das Helle? Der nächste Punkt ist dann natürlich die Frage, ja, wissen überhaupt die Angestellten, welches Bier denn zu welchem Essen am besten passt? Und dass du da die Küche vielleicht auch ein bisschen drauf Einfluss nehmen kann. Und so kann dann eben der Gastronom dann auch mehr Umsatz machen mit Bier. Das ist natürlich schon mal der eine Hintergrundgedanke, in die Gastronomie als Beratung zu gehen. Schulung, Beratung der Chefs, aber auch der Mitarbeiter. Der andere Punkt ist natürlich, dass ich auch für Brauereien Biere präsentiere. Das heißt also, wenn eine Brauerei sagt, oh, ich brauche jemanden, der mein Bier jetzt an der Messe an irgendeiner Veranstaltung vorstellt und fachkundig Auskunft gibt den Kunden, was sollen sie denn trinken, da bin ich dann auch die Richtige. Und natürlich auch die üblichen Tastings, also sprich, jemand möchte gerne eine schöne Verkostung machen, ein schönes Abendevent machen mit viel Spaß und Spannung. Ich liebe Storytelling und ich erzähle Sachen immer so, dass das auch jeder begreift, weil es gab für mich früher nichts Schlimmeres als lauter Erklärungen, die mich nicht abgeholt haben. Und deswegen mache ich das alles so bildlich, wie man es eben schon bei der Hefe gemerkt hat. Und ja, dann sind das halt Tastings, wo dann 6 Biere verkostet werden. Oder man macht das Ganze gleich auch mit einem Menü-Pairing noch dazu. Also sprich mit Essen-Pairing. Bierkränzchen. Ein schönes Thema, finde ich. Leider geht das immer unter, Bier und Kuchen zu kombinieren. Das ist wunderbar machbar und sehr spannend auch. Das ist irgendwas, wo sehr viele sagen, es geht doch gar nicht. Es geht wunderbar. Also das sind so die Punkte, ja, alkoholfrei habe ich ja dann mit euch schon durchgezogen.
Ja, spektakulär. Also das heißt, wenn jetzt hier jemand zuhört, der oder die aus der Gastronomie ist und sagt, Mensch, inspiriere mich doch mal ein bisschen, stell mir doch mal so 2, 3 Sachen vor, die hier gut in meine Karte zu meinem Menü passen, oder ich habe hier noch eine Gesellschaft, eine Hochzeitsgesellschaft und wir wollen mal was anderes haben als das übliche Weizen im hellen Glas mit dem Grapefruit-Geschmack oder als das übliche Bier, das man so kennt, wollen wir ein bisschen was Besonderes haben, berat uns doch mal dazu, oder wenn jetzt jemand wirklich da neue Biere vielleicht ins Sortiment aufnehmen will oder sich damit vielleicht sogar auch in der Umgebung ein Alleinstellungsmerkmal schaffen möchte, in der Hotellerie, in der Gastronomie, im Catering. Da bist du also eine gute Ansprechpartnerin. Und man kann dich auch kontaktieren dazu.
Absolut, ja, definitiv.
Und ja auch privat, ne, so bei Geburtstagen oder in der Firmenfeier oder so. Wir haben das ja jetzt auch schon mal gemacht, in dem Abend im Kleinen. Ist auch immer eine Möglichkeit zu sagen, komm, wir sprechen mal miteinander. Ich weiß, du hast, als wir dann den Abend geplant haben, mir dann auch kurz vorher gesagt, du, am besten wäre es, wenn wir noch dies oder jenes zu essen da hätten, dann kann man nochmal so einen Geschmacksvergleich machen oder so. Also dafür bist du auch für alle Schandtaten bereit.
Genau, ja. Ja, das ist immer ein schönes Motto, so nicht die 10., 20. Weinprobe, sondern lieber vielleicht mal eine Bierprobe machen. Das ist, ja, passt zu jedem Sommerfest, zu jeder Geburtstagsfeier, zu jeder Weihnachtsfeier oder Seminarabende inmitten einer Trainingswoche. Es passt dann immer wunderbar, ja.
Und man muss auch keine Angst haben, dass hinterher alle stockbesoffen sind, weil du das in einem Rahmen machst, der auch mit alkoholfreien Bieren funktioniert. Und auch da gibt's ja offensichtlich eine schöne Auswahl. Und wer aus dem Rhein-Main kommt oder sagen wir Rheinland-Pfalz aus der Nähe von Mainz, du machst auch Bierführungen in Mainz, ne?
Ja, ich habe auch die Möglichkeit, einen Biertag in Mainz zu organisieren, weil ich ja auch die Brauereien hier alle gut kenne. Und da geht's dann halt, ja, je nachdem, wie viel Zeit man mitbringt, eben in 1 bis 3 Brauereien noch hinein. Zusätzlich noch kleine Tour zur Biergeschichte zu Mainz. Ja, da lässt sich viel kombinieren dazu, ja.
Großartig. Ne? Da war das für mich jetzt mal wirklich eine Freude, einerseits über dieses Spiel zu sprechen, was ich ja wirklich großartig finde und was dir auch viel Freude gemacht hat. Da war ich wirklich gespannt. Ich versuche das immer mal, Spiele auch zu spielen mit Leuten, die dann wirklich vom Fach sind und dann inhaltlich was sagen können. Und dann fand ich, war so ganz wunderbar, nochmal ein paar Aspekte herausgestellt. Zum Beispiel, ich wusste nicht, warum man jetzt Altbier als erste Bierressource oder als erstes Bier da brauen kann. Da hast du jetzt schon ein bisschen aufgeklärt, oder warum so die einzelnen Steps der Ausbauten sozusagen erforderlich waren, um in dieser Industrialisierungsphase dann so Brauereien auszubauen. Also Kompliment an den Autor und an den Verlag. Da haben sie offensichtlich ein zumindest gutes Maß an historischer Korrektheit dann mit reingenommen, wenngleich die Komplexität des Bierbrauens natürlich nicht komplett abgedeckt werden kann, aber in so einer Wirtschaftssimulation eben doch. Und Vielen Dank, du hast uns ganz wunderbar inspiriert und begeistert für das Thema Bier, mich zumindest. Ich habe jetzt schon gleich wieder Lust auf ein kleines Bierchen und auch ganz viel Fachwissen und Freund, also Leichtigkeit und Liebe zu dem Thema gebracht. Da ganz lieben Dank, Inken. Ich hoffe, du hattest auch ein bisschen Spaß beim Podcasten.
Ja, gerne, gerne, auf jeden Fall.
Wenn man dich jetzt kontaktieren möchte, was ist der beste Weg über die Website? Wie ist die? Wo kann man dich erreichen?
Genau, meine Webseite ist ja jetzt seit ein paar Wochen jetzt wieder eine neue, erneuert online. Bier Liebe Mainz heißt die Website und da gibt es dann auch ein Kontaktformular drauf, wo man mich dann drüber erreichen kann.
Sehr gut. Oder auch über Instagram haben wir ja auch schon Kontakt gehabt. Also Bier Liebe Mainz, Inken Küpper, das findest du dann, wenn du hier zuhörst und sagst, ach, das könnte mir mal Spaß machen, da mal ein bisschen tiefer einzusteigen. Und ich werde dich natürlich auch in den Shownotes dieser Podcast-Folge verlinken. Und jetzt kommt meine kleine Gemeinheit an alle meine Gäste, denn bei mir haben ja immer die Gäste das letzte Wort. Das heißt, du darfst gleich das Schlusswort dieser Folge sprechen. Ich möchte vorher die Abmoderation machen. Sag erst bei dir, liebe Inken, ganz, ganz lieben Dank für deine Zeit und für deine Freude am Thema Bier, die du hier toll vermittelt hast. Danke auch jetzt in Abwesenheit an den Nico Wagner, der bestimmt auch noch ganz viele Fragen gehabt hätte, aber jetzt dann doch noch korrigieren musste zu später Stunde und deswegen nur beim Rezensionsteil dabei waren. Das war eine Folge zu Bierpioniere, ein Spiel, was bei Spielefable erschienen ist von Thomas Spitzer und begleitende Informationen zum Thema Bier und Hintergrundwissen von Bierliebe Mainz, Inken Küpper. Ich sage dir, liebe Hörerinnen und lieber Hörer, ganz lieben Dank. Freue mich natürlich über eine ordentliche Bewertung bei Apple Podcasts, bei iTunes, bei Spotify, wo auch immer du das hörst. Freue mich natürlich auch, wenn du mir deine Meinung bei Instagram oder bei Twitter oder jetzt X schreibst. Da können wir gerne miteinander in Kontakt treten. Ich freue mich schon auf den nächsten Spieleabend mit dir, Inken, und auf vielleicht das nächste Bierchen, was wir dann zusammen trinken im Rahmen dieses Spieleabends. Und sag jetzt erstmal ganz lieben Dank. Und wenn du hier zuhörst, pass auf dich auf, bleib inspiriert, inspiriere andere. Und das Schlusswort hat auch in dieser Folge mein heutiger Gast, nämlich Inken Küpper von Bierliebe Mainz.
Ja, ich danke herzlich für die Einladung und für die Idee, auch mal ein Bier-Brettspiele-Pairing zu machen. Das könnte man auch nochmal vertiefen, weil auch da gibt's Möglichkeiten, genauso wie Musik-Pairing, auch sowas nochmal weiter auszubauen. Ja, und wer da Ideen hat, gerne sich bei mir oder beim Frederik melden und schon in Erfahrung hat, was am besten passt, da sind wir immer für offen. Ja, und dann danke ich ganz herzlich, dass ich dabei sein durfte. Es war sehr spannend und ich freue mich auf demnächst. Und euch viel Spaß noch beim weiteren Spiele spielen.